Anstoß, der Fußball-Podcast.
Ja, es sind die Tage der großen Abschiede. Der Winter verabschiedet sich, die USA verabschieden sich als verlässlicher Handelspartner und Schutzpatron. Der HSV sagt Tschüss zur zweiten Liga. Kevin De Bruyne verabschiedet sich von Manchester City. Thomas Müller wird unfreiwillig vom FC Bayern verabschiedet. Mats Hummels beendet seine Karriere gänzlich, verabschiedet sich auch. Und wir reden in der heutigen Anstoßfolge über diesen Abschied, über den noch keiner gesprochen hat. Und zwar nur über diesen. Simon Zoller verlässt den FC St. Pauli, beendet auch seine Karriere und wechselt in noch unbekannter Funktion zum VfL Bochum zurück. Ja, zu Recht. Betretenes Schweigen, auch am Ende der Leitung. Man hört gar nichts. Das ist die pure Verzweiflung, die ich daraus höre. Jetzt höre ich so ein leichtes Giggeln. Fabian Wittke ist auch dabei. Hallo.
Selten haben wir weniger Menschen abgeholt zu Beginn einer Folge. Ich sag auch Hallo. Wir sagen natürlich auch Hello und Goodbye. Wollen wir eigentlich Hello, Goodbye von den Beatles mal raufpacken auf die Anstoß-Playlist, um vielleicht mal entgegengesetzte Chronologie zu starten? Wir sagen natürlich auch Tschüss. Adios zum schlechten Wetter. Wir sagen natürlich auch Tschüss und Adios. Wir sind mittlerweile wie zwei alte Podcast-Hasen. Wir reden mittlerweile übers Wetter, ganz häufig und immer mehr. Wir sagen natürlich auch Tschüss Winter. Wir sagen Hallo Frühling und wir sagen auch Tschüss Regen. Man muss ja ganz ehrlich sagen, die Älteren, nur die Älteren unter uns, können sich überhaupt noch an Regentage in Hamburg erinnern. Hier hat es seit Jahren gefühlt nicht mehr geregnet. Und wir freuen uns, seit über 5 Jahren euch bezirzen zu dürfen. Und so wie die Grillen das machen, die Grillen, die zirpen, nee, die zirzen nicht, die zirpen, freue ich mich auch natürlich in dieser Folge auf wen wohl? Auf Michael Augustin. Ich freue mich auch ein Stück weit euer Feedback vorlesen zu dürfen. Mein Name ist Fabian Wittke. Auch in dieser Folge sind wir getrennt voneinander an unterschiedlichen Orten, aber doch natürlich über dieses Medium vereint.
Ich bin in Nordamerika. Fabian meldet sich wie immer aus Australien. Und du hast es eben so in dem Nebensatz anklingen lassen. 5 Jahre Anstoß. Ja, wir hatten im März unser Jubiläum. 50 Jahre Microsoft, 75 Jahre ARD. Mann, was war das für eine Gala am vergangenen Samstag im ersten deutschen Farbfernsehen. Diese Gala hier wird nicht moderiert von Kai Pflaume, sondern von uns. Daran wird sich auch in den nächsten 5 Jahren, ach was sage ich, in den nächsten 50, ach was sage ich, in den nächsten 75 Jahren nichts ändern. Und wir müssen eigentlich noch einen verabschieden oder mehrere.
Bis das der Tod uns scheidet.
Genau, zu einer Fußballmannschaft, darauf wollte ich hinaus, gehören ja immer mehrere Spieler. Bayer Leverkusen hat sich auch verabschiedet und zwar von allen möglichen Titeloptionen. Also ja, es gibt noch eine kleine Option auf die deutsche Meisterschaft, aber Pokalsieger 2025 kann Bayer Leverkusen nicht mehr werden. Mann, da haben wir mit unserem Schlagzeilen-Orakel in der vergangenen Woche aber komplett daneben gelegen. Ja. Arminia Bielefeld hat nach Aufzeichnung der letzten Anstoßfolge tatsächlich den deutschen Meister und den deutschen Pokalsieger Bayer Leverkusen aus dem Pokal geschmissen. Und jetzt möchte ich von dir wissen, kleiner Schwenk in meinen Alltag, hier in Hamburg, wo ich mich ehrlich gesagt aufhalte und nicht in, was habe ich gesagt, Nordamerika. Woran erkennt man auch in Hamburg, dass Arminia Bielefeld ins Pokalfinale eingezogen ist?
In Hamburg, dass Kultmoderator und Medienmann Matthias Wölk in Hamburg auf seinem Klavier das Kultlied von Arminia Bielefeld spielt.
Nee, das erkennt man daran, also ich residiere ja neben einer Grundschule, ja. Nicht weit von meinem Anwesen entfernt ist eine Grundschule, da befinden sich logischerweise Erst- bis Viertklässler und die spielen in den großen und mittlerweile auch sonnigen Pausen oft Fußball und ich bekomme bei offener Terrassentür oft mit, was die so zum Besten geben, da sind dann natürlich so St. Pauli, HSV, HSV-Sprechchöre, also die Jungs, die spielen oft Fußball, also deutlich mehr Jungs als Mädchen und ich habe, und das ist jetzt keine Geschichte, die ich mir ausdenke, ich habe letzte Woche auf dem Pausenhof gehört, Arminia, Arminia. Also der Bielefeld-Geist, die Bielefeld-Vibes, die wehen hier über die Grundschule, neben der ich wohne. Arminia, Arminia. Es gibt offenbar ein paar neue Arminia-Modefans zwischen, ich würde mal sagen, 6 und 10 hier in meiner unmittelbaren Umgebung.
Ja, das stimmt. Es gibt mittlerweile auch, was sind das, 5-tägige Kinder, die können sich gar nicht mehr an Arminia Bielefeld ohne doppeltes, muss man ja sagen, doppeltes Pokalfinale erinnern. Die sind ja im Landespokalfinale und im DFB-Pokalfinale. Und deswegen haben sie jetzt ja auch, wie die ganzen kultigen Boulevardmedien schreiben, ein Terminchaos, könnten theoretisch ja auch noch Relegation spielen, dann an einem Tag zwei Pokalfinalspiele und so weiter und so fort. Ja, Arminia Bielefeld ist seit Wetteraufzeichnung so erfolgreich gegen Bayer Leverkusen wie noch nie zuvor und steht im DFB-Pokalfinale. Eigentlich ja wirklich ganz kultig, oder?
Ja, total. Und weißt du, woran man erkennt, dass auch Bayer Leverkusen hart asoziale Fans hat?
Na?
Es ist ja momentan so eine Modeerscheinung, dass im Gästebereich gerne mal die Toiletten, die WC-Anlagen, die komplette Gäste, der komplette sanitäre Bereich zertrümmert wird. Und das haben Leverkusen-Fans auch in Bielefeld getan. Und das ist jetzt auch am Wochenende wieder passiert, als Energie Cottbus in der dritten Liga bei 1860 München gespielt hat und mit 1:5 mal so richtig unter die Räder kam. Bielefelder wird's freuen, denn Energie Cottbus ist ein Konkurrent von Arminia Bielefeld, wenn es darum geht, in die zweite Liga aufzusteigen. Und das haben ja auch die Rostocker Fans vor gar nicht allzu langer Zeit in Aachen gemacht. Das haben auch Fans von Dynamo Dresden und von anderen Vereinen schon gemacht. Aber die Leverkusen-Anhänger oder einige von ihnen haben das nach dem Pokal aus in Bielefeld in ihrem Frust auch getan. Und dann habe ich auch noch, wie viele andere, wie Millionen Fernsehzuschauer auch, eine sehr befremdliche Szene gesehen. Hast du das mitbekommen, dass nach dem Spiel Granit Xhaka vor der Gästekurve stand und sich da ein sehr lautstarkes, ein sehr intensives Streitgespräch mit einem Ultra, mit dem Oberultra, vielleicht war es sogar der Capo von Bayer Leverkusen, geliefert hat?
Ja, habe ich mitbekommen, ja.
Ich fand das verstörend.
Ja.
Ich meine, ja, klar, das war eine Sensation und dieser oft strapazierte Begriff Sensation war in dem Fall zutreffend, wenn ein Drittligist, Arminia Bielefeld, eine der besten Mannschaften, die es in Deutschland gibt, aus dem Pokal schmeißt.
Den Titelverteidiger.
Den Titelverteidiger. Aber was wollen die denn? Ich meine, Leverkusen hat in der vergangenen Saison eine überragende Saison gespielt, hätte fast 3 Titel geholt. Es sind dann nur 2 gewonnen, aber zum ersten Mal Deutscher Meister, Pokalsieger, im Europa-League-Finale gestanden. Auch die aktuelle Saison ist noch sehr, sehr gut, gemessen an den Jahren davor, in der Zeit vor Xabi Alonso. Und dann sieht man da Szenen, als wären die gerade in die zweite Liga abgestiegen. Ich fand das total merkwürdig. Also diese aufgebrachte Stimmung, diese aggressive Stimmung, das war ja kein nettes Gespräch unter 4 Augen. Die haben sich ja angegiftet und angeschrien. Da war ich total irritiert, als ich das gesehen habe.
Ja, also man muss es natürlich ganz generell differenzierter betrachten. Also ich kann natürlich solche Reaktionen nicht verstehen. Gewalt und Chaos und Aggression gegen entweder Interieur oder ich sage jetzt mal sanitäre Anlagen oder natürlich verbale Entgleisung sind nicht zu entschuldigen. Punkt. Was ich nur nachvollziehen kann, ist ein gewisser Ärger um eine vertane Chance. Wie gesagt, das macht es dann nicht besser. Deswegen steht ja auch das, was ich gerade eben gesagt habe, davor. Das ist nicht zu entschuldigen und auch nicht zu rechtfertigen. Was ich nur verstehen kann, ist natürlich auch, dass du als, ich sage jetzt mal, Werder-Fan, ich sage jetzt bewusst Werder-Fan, natürlich sagst, okay, du spielst da im Viertelfinale gegen Arminia Bielefeld und da waren die Fans ja natürlich auch sehr enttäuscht, weil es ist ja diese vermeintliche dicke Chance.
Ja, da flogen Bierbecher, das ist auch blöd.
Ja, nee, aber ich meine jetzt
aber,
mal so,
es ist nochmal eine Spur härter gewesen, finde ich.
Ich bin ja noch nicht ganz fertig. Ich will nur sagen, das ist denn diese vermeintliche Chance, die du ja hast, weil du eben nicht auswärts beim VfB Stuttgart spielst, auswärts bei den Bayern spielst, auswärts bei den vermeintlich Großen spielst. Das heißt, du denkst, okay, jetzt ist vielleicht mal wieder eine Saison mit einer Chance auf einen Titel. Und bei Bayer Leverkusen ist es so, dass du natürlich da als haushoher Favorit anreist und die Leverkusener, diese, da reden wir ja über Erwartungshaltung, die nicht erfüllt sind oder die eine Unterdeckung haben, wenn man so möchte. Das heißt, die denken, ja, okay, wir sind jetzt hier als Titelverteidiger ja mindestens mit 1,5 Beinen schon wieder im Endspiel und dann sollen sie uns da im Finale erstmal schlagen. Also einen Titel werden wir in jedem Fall auch verteidigen. Das ist dann eben auf der einen Seite durch diese Sensation, die du angesprochen hast, zu der besonders großen Freude kommt, kann ich verstehen. Ich kann es auch verstehen, dass es auf der anderen Seite zu der besonders großen Enttäuschung kommt. So, bis hierhin finde ich das durchaus wirklich nachvollziehbar. Nur genau, was du sagst, was dann daraus entsteht, ist absolut unverhältnismäßig, definitiv.
Ja, was nehmen sich denn Fans, und das sind ja eigentlich nur Männer, die sowas machen, raus, jemanden so zu beleidigen, auch wenn das Granit Xhaka ist, der ganz viel Geld verdient, der vielleicht auch ein scheiß Spiel gemacht hat und seine Kollegen auch. Aber was nehmen die sich raus, so aggressiv gegen Spieler, die sie ja vorher noch abgefeiert haben, also die die sie vor allen Dingen für ihre Erfolge, die noch nicht so weit zurückliegen, abgefeiert haben. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wie man jemanden so entgegentreten kann. Und das beobachte ich häufiger so in absoluten Krisenzeiten, wenn ein Verein, der nie damit gerechnet hätte, von der zweiten in die dritte Liga oder von der ersten in die zweite Liga absteigt. Aber da ist jetzt Bayer Leverkusen ja zugegeben gegen einen großen Außenseiter im Pokal ausgeschieden. Und das war schon ein Untergangsszenario, das zumindest dieses Bild Schaka im Zwiegespräch mit diesem Ultra da nach außen getragen hat.
Ja, ja nun, definitiv. Aber so, wie gesagt, man muss natürlich auch wirklich sagen, dass sich Bayer Leverkusen, das hat Robert Andrich natürlich dann nach dem Spiel im ARD-Interview auch nochmal gesagt, also Bayer Leverkusen hat sich natürlich auch schon bis auf die Knochen blamiert, weil Bayer Leverkusen auch unglücklich ausgeschieden ist.
Ne?
Wie gesagt, aber das rechtfertigt das ja nicht und es ist natürlich dann schon traurig auch zu sehen, dass es in dem Sinne keinen großen Kredit bei den Fans gibt, ne? Sondern dass der dann relativ schnell aufgebraucht ist.
Ja, du hast Hörerpost mitgebracht, ganz viel hast du mir in dem kurzen Vorgespräch gesagt. Willst du die hier auskippen, ausbreiten und vorlesen oder wollen wir erstmal auf die Tränendrüse drücken und über Thomas Müller und Mats Hummels sprechen?
Dann lass uns doch mal kurz über die Tränendrüsen, über die Weltmeister, die nun gehen. Also vielleicht geht man, also auf der einen Seite geht man ja so ganz, aber man geht ja auf der anderen Seite nie so ganz. Und diesmal ist mit der anderen Seite, die nie so ganz geht, bislang Thomas Müller gemeint. Oder glaubst du, dass Thomas Müller wirklich aufhört oder geht er noch nach Amerika oder spielt er noch ein halbes Jahr bei Augsburg?
Ich glaube, in der Bundesliga oder in Deutschland spielt er nicht mehr. Boah, schwierige Frage. Ich würde auch sagen, dass der ganz aufhört. Also in der vergangenen Woche haben unsere zuverlässigen Quellen uns ja schon zugeflüstert, dass es so kommen wird. Und da hast du ja auch von einem Kommunikationsdesaster oder von einem Kommunikationsdefizit gesprochen. Mhm. Und das war es ja wirklich. Ne? Thomas Müller hat dann ja per Instagram das bekannt gegeben, was nicht nur Anstoß, sondern auch noch seriösere Medien schon Tage vorher veröffentlicht hatten. Nämlich, dass es für ihn im Sommer in München nicht weitergehen würde, dass der FC Bayern seinen Vertrag nicht verlängert. 15 Minuten später hat sich dann auch der FC Bayern zu einem Statement genötigt gesehen. Lobende Worte gab es dann von Jan-Christian Dresen, vom Vorstandsvorsitzenden, von Sportvorstand Max Eberl und von Freund, nicht Steffen, sondern der Sportdirektor Freund. Mir fällt der Vorname immer nicht ein. Christoph Freund, der Österreicher. Ja. Genau, Freund, Eberl und Dresen und Müller waren dann ja auch auf einem gut gelaunten Foto zu sehen und haben Thomas Müller wie eine Legende auch verbal abgefeiert und haben da die richtigen Worte getroffen. Sie haben vielleicht gerade noch die Kurve gekriegt, aber trotzdem war das für so einen großen Verein auf der Kommunikationsebene, ich würde mal sagen, nicht die allerbeste Performance, aber das hast du ja auch schon vergangene Woche gesagt.
Was ich so witzig finde, dass es ja trotzdem auch ein bisschen inkonsequent in der Konsequenz ist. Ne? Also was ich damit sagen will, so auf der einen Seite sagt man, nee, jetzt geht's hier nicht weiter und ringt Thomas Müller natürlich dann auch so ein bisschen dieses fröhliche, ja, alles für den FC Bayern München ab und man einigt sich dann. Und das Inkonsequente ist dann ja auch, dass man eben nicht zum 1.6. oder zum 1.7. Schluss macht, sondern er darf ja noch da die Club-WM mitspielen. Und das ist ja schon ein bisschen schräg, weil das ist ja eigentlich dann auch schon die neue Saison. Also, aber das hat es wieso auch noch nicht gegeben. Das wäre so, als wenn du damals zu Claudio Pizarro gesagt hättest, zu Werder-Zeiten, ja, jetzt im Sommer ist Schluss, aber du kannst die Vorbereitung noch bei uns mitmachen. Und die Testspiele
ja,
gegen
die Club-WM ist ja total schräg, ne?
Da Zell am Ziller und so.
Der hat ja sogar die DFL ihre Transferregeln außer Kraft gesetzt und noch eine weitere Transferperiode für diese Club-WM, also für die beiden deutschen Vereine, die daran teilnehmen, Bayern München und Borussia Dortmund ins Leben gerufen, sodass dann Leihspieler zurückgeholt werden können. Und Thomas Müller hat jetzt ja noch einen Vertrag, der über den 30.06. hinausgeht, bekommen, denn die Club-WM dauert ja im Erfolgsfall, wenn man da bis ins Finale einzieht, bis Mitte Juli. Und er wird dann seine letzten Spiele irgendwo in den USA bestreiten, da wo die meisten Menschen, glaube ich, Thomas Müller, wenn er über die Straße gehen würde, gar nicht erkennen würde, weil man dort als Fußballer ja nicht ganz so berühmt ist.
Na, stopp, ja, muss also, ich mal ganz kurz Stopp sagen an dieser Stelle. Das, also so kann ich das nicht stehen lassen. Es ist jetzt nicht nur so, dass meine Frau, die Anna Ivanovic, immer auf der Straße in Chicago erkannt wurde, sondern ich muss nur sagen, ich wurde auch erkannt. Zu mir haben sie immer gesagt, grüß dich.
Servus, schön, dass er mal wieder da war. Auch in der 75-Jahre-Gala, die Kai Pflaume moderiert hat, war Bastian Schweinsteiger auch anwesend.
Übrigens, hier in diesem Podcast. Hat ein Freund von mir einen sehr guten Scherz gemacht. Wir haben das so ein bisschen aus Versehen parallel geguckt und ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich konnte irgendwie nicht wegschalten, aber es fühlte sich auch ein bisschen mehr so an wie bei so einem, weiß nicht, Schulhofstreit, wo du dann irgendwie auch so ein bisschen betroffen bist gleichzeitig, aber auch nicht richtig weggucken kannst. Ein Kumpel von mir hat gesagt, also 75 ARD war im Prinzip so für Leute, die selber 75 sind, für alle 74 und jünger war es ein bisschen altbacken gemacht. Und das würde ich vielleicht auch durchaus unterschreiben.
Ja, aber das ist dann vielleicht auch die Zielgruppe, die angesprochen wird, ne? Ja. Ich habe es aber tatsächlich auch geguckt. Ich wollte eigentlich gucken, das Zweitliga-Topspiel zwischen dem 1. FC Köln und Hertha BSC. Fabian Rehse hat den HSV endgültig mit seinem Tor für die Hertha gegen die Kölner in die Bundesliga geschossen. Aber ich bin dann doch bei dieser Gala hängen geblieben, weil ja irgendwie war ich neugierig auf Nostalgie, so auf Pippi Langstrumpf und auf Fernsehmomente, die ich ja auch vor allen Dingen früher, als es noch die großen Lagerfeuermoment gab, als große Samstagabendshows auch das Wochenende durchgetaktet haben. Da bin ich tatsächlich neugierig gewesen, was da noch so kommen würde. Und Günther Jauch ist der beliebteste deutsche Showmaster. Das ist ja ein Zuschauervoting gewesen, den die ARD jemals hatte. Günther Jauch bringe ich nun gar nicht mit der ARD in Verbindung. Der ist für mich alleine deshalb, weil er ja Wer wird Millionär moderiert, so RTL gebrandet wie kein weiterer. Aber ja, der war ja auch mal bei der ARD. Gut, wir schweifen ab. Zu Thomas Müller fällt mir noch ein, es bleibt nichts Negatives haften, hat er gesagt. Also da wird dann auch ganz schnell die Friedenspfeife angezündet. Und du, ich habe dich ja nach Hörerfeedback gefragt. Ich werde dir jetzt mal ein Hörerfeedback präsentieren von Pina, unsere Stammhörerin. Die hat auch eine Meinung zu Thomas Müller und ich finde, sie trifft den Kern sehr gut. Sie schreibt nämlich, für die wenigen Einsatzminuten verdient er zu viel. Jahresgehalt so 20, 21 Millionen Euro. Deswegen, ja, kann man sportlich nachvollziehen, dass er in München eben keinen neuen Vertrag bekommt. Wollte er bleiben, könnte er ja auf Geld verzichten. Ich hoffe, schreibt sie, er meidet einen Abschluss in den Staaten oder bei den Saudis, sondern wird rasch irgendwo im Verein eingebunden. Kann es sein, dass er der letzte Bayern-Spieler mit bayerischem Akzent ist? Ja, kann sein. Und der Rest kann auch sein. Bist du noch da?
Natürlich bin ich noch da. Ja, absolut.
Okay, du hast gerade so lange geschwiegen. Ich habe schon Herzrasen bekommen.
Piep. Keine Sinuskurve mehr auf meinem Herzschrittmacher.
Und plötzlich könnte Thomas Müller ja wichtig werden. Ja. Jamal Musiala ist verletzt. Kingsley Coman steht für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Inter Mailand nicht zur Verfügung. Müller könnte morgen Abend, also am Dienstag ist ja dieses Spiel in München, spielen. Ja. Das ist ja auch eine kitschige Geschichte, ne? Erlebt er noch sein Finale davor?
Ich glaube nicht.
Vielleicht aber auch nicht. Ich glaube auch eher nicht.
Nee, oder?
Ich glaube auch nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass gegen Inter schon Schluss ist. Also Inter ist eine Mannschaft, die ganz merkwürdig zusammengestellt ist, finde ich. Also klar, so FCB, Mir San Mir, Nostalgie weht so ein ganz bisschen auch dann morgen durch die Allianz Arena, wenn Jan Sommer im Tor steht und Benjamin Pavard vielleicht irgendwo in der Dreierabwehrkette auftauchen wird, aber ansonsten gibt es da
Thüram
vorne, der Ex-Gladbacher, Lautaro Martinez, Superstürmer, Bastoni und vor allen Dingen Bastoni und na, verdammt, wie heißt er? Bastoni und, jetzt muss ich nachgucken, den fand ich neulich so gut bei den Länderspielen, Nicolo Barella im Mittelfeld, genau, Barella, ja. Zwei aktuelle italienische Nationalspieler, Bissek vielleicht, der neuerdings ja auch deutsche Nationalspieler, dann gibt es Çalhanoğlu noch aber auch schon so Mit-30er wie Acerbi und Damian, die selbst für die italienische Nationalmannschaft mittlerweile so alt sind, aber das ist eine echt richtig abgezockte, gute, typisch italienische Mannschaft, die mit großem Vorsprung in der Serie A Tabellenführer ist. Und die Bayern ohne so viele Spieler, Neuer, Ito, Upamecano, Musiala, Coman, Davis, alle nicht dabei. Das wird echt eng in Hin- und Rückspiel, glaube ich.
Ja, glaube ich auch. Also vor allen Dingen eben ich mag das Wort eigentlich wirklich nicht, auch wenn ich es immer mal wieder bemühe, aber diese Unterschiedsspieler, so sind es ja die. Also das Manuel Neuer, klar, haben wir jetzt auch schon in den vergangenen Monaten immer mal wieder drüber gesprochen, der hat eigentlich nicht mehr diese Weltklasse in dem Sinne, aber trotzdem hat er eben noch diese Weltklasse-Momente und die hat eben ein richtig guter Davis auch mit seiner Geschwindigkeit. Die hatten Coman auch mit seinen Dribblings. Die hat einen Jamal Musiala sowieso mit diesem ja, genieartigen Lückenreißen, technisch versiertem Spiel, Steckpässe spielen und so weiter. Und da bin ich auch mal gespannt, ob das dann wirklich reicht. Ist auch irgendwie eine tolle Aussage. Ich bin gespannt, ob das reicht. Aber ich bin mir ehrlich gesagt sicher, dass es sehr, sehr schwer werden wird für die Bayern.
Ja, ich mag das ja auch nicht, wenn man so eine wachsweiche Prognose abgibt. Also jetzt mal Real Talk, Bro. Kommen die Bayern weiter? Kommen die Bayern ins Champions League Halbfinale? Oder heißt es Endstationi? Was glaubst du?
Also ich tue mich deshalb so ein bisschen schwer, weil die Bayern ja sonst gegen italienische Vereine eigentlich immer recht gut ausgesehen haben und die Statistik natürlich eigentlich eher für die Bayern spricht. Deswegen würde ich sie auch noch lange nicht abschreiben. Aber ich würde sagen, dass ich keine Zweifel gehabt hätte ohne diese Verletztenliste, dass die Bayern weiterkommen, und jetzt habe ich halt Zweifel. Aber ja, also entweder kommen sie, ich glaube, sie kommen nicht weiter.
Ich glaube das auch. Ich glaube, die fliegen raus. Ja. Ja, oh, wir sind uns einig. Ist das schön. Harmonisch wie eh und je. Aber Harmonie, zu viel Harmonie ist im Podcast auch langweilig. Fallen uns vielleicht unterschiedliche Meinungen zu Mats Hummels ein, der seine Karriere ja auch in einem Abschiedsvideo bei Instagram beendet hat, das aussah, also das Video, als hätte es eine TV-Produktionsfirma gemacht. Seit wann ist das eigentlich so, dass solche Abschiedsvideos inzwischen fast wie so Kinotrailer aussehen? Das ist auch ein neuer Trend. Wann ging das los? Weißt du das?
Weiß ich auch nicht, aber wann setzen wir uns denn eigentlich hier mal vor unsere Wohnzimmerwand und sagen, hallo Leute, wir haben 5 Jahre Anschluss, das waren 347 Folgen, es hat uns immer Spaß gemacht und jetzt heißt es aber auf zu neuen Ufern, wir müssen euch was sagen.
Wir sind ja vertraglich dazu verpflichtet,
stimmt, wir haben weiterzumachen. Ja, ne? Long Life, wir sind Das Miele-Endprodukt unter den Podcasts. Uns gibt es ein Leben lang. Da habt ihr ja Glück gehabt. Aber ich weiß es
der
nicht.
Der Podcast ist wie eine Fußfessel.
Ja, absolut. Ja, irgendwann hat sich das so eingebürgert. Wer war denn da der Erste? Also, wie gesagt, wir hatten in der vergangenen Folge schon mal über den tränenreichen Abschied von Christoph Kramer gesprochen, aber der war ja auch nicht der Erste. Marco Reus hat ja sowas auch mal rausgehauen in der vergangenen Saison. Und in der Saison davor und davor.
Timo Becker hat das, glaube ich, noch nicht gemacht, ne? Oder gab es heute auch was?
Luis Holtby hat es ja vorgemacht, ne? Ich weiß nicht, Timo Becker, ja stimmt. Kehrt zu seinem Jugendverein zurück. Und ja, auf jeden Fall ist es momentan schwer in Mode. Ich kann mir auch ehrlich gesagt vorstellen, dass da die Berater auch so ein Wörtchen mitzureden haben. Meinst du nicht?
Ja, aber dann hast du so die Szenen gesehen. Also Mats Hummels, der da mit leicht glasigen Augen auf so eine große Leinwand geguckt hat und so schemenhaft hast du dann die wichtigen Momente gesehen im Trikot von Borussia Dortmund, im Trikot des FC Bayern, natürlich auch im Trikot der deutschen Nationalmannschaft, Höhepunkt Weltmeister 2014. Und ich dachte, wann hört denn das mal auf? Also ich hatte mich da jetzt so auf 20 Sekunden eingestellt oder 30, aber ich habe es mir dann auch bis zum Schluss angeguckt, das Insta-Reel, das waren so 2-3 Minuten, so war das zumindest in meiner gefühlten Wahrnehmung. Ging ziemlich lange. Ja, aber davon mal abgesehen, woran musst du denken, wenn du an Mats Hummels denkst, an den Fußball, an seine Karriere, was fällt dir spontan zu Mats Hummels ein?
Mir fällt ein, Kopfballtor gegen Frankreich an meinem Geburtstag 2014. Ha!
Geil, ja, da muss ich auch sofort rein.
Fällt mir sofort ein. Frankreich. Und ansonsten fällt mir eigentlich ein, dass in der Regel das so ist, als würde so ein Wolf in so einen Hühnerstall laufen, wenn man Mats Hummels irgendwie in irgendwelchen Disco-Szenen im Hinterkopf hat. Aber daran würde ich ihn festmachen. Nein, ich würde ihn einfach auch daran festmachen. Das ist jetzt gemein, dass man ihn daran festmacht. Nein, ich finde.
Nö, ich habe dich ja gefragt und ich erwarte hier ehrliche Antworten.
Nein, das sind die Szenen, die ich natürlich sofort im Kopf habe. Mats Hummels, der an jedem Arm 15 Frauen hat, und Mats Hummels, der als viel zu langsam immer betitelt wurde, der allerdings seine möglicherweise fehlende Schnelligkeit durch exzellentes Stellungsspiel häufig wettgemacht hat, der einen sehr guten Instinkt hatte, was Grätschen und Verteidigungsverhalten angeht, der einen feinen Außenriss hat, deswegen heißt er natürlich auch bei Instagram so, der ja schon ein wirklich sehr, sehr prägender Spieler im deutschen Fußball war, sowohl auf Vereinsebene als auch in der Nationalmannschaft. Ich habe das Kopfballtor gegen Frankreich angesprochen 2014, und der was man auch nochmal sagen muss, ich habe einen sehr schönen Artikel im Stern gelesen von meinem lieben Freund Felix Meininghaus, der den geschrieben hat, hat mir den auch rübergesendet. Und da ist natürlich auch mal zum Vorschein gekommen, dass er letztendlich auch nochmal den Einzug von Borussia Dortmund in das Champions-League-Finale geprägt hat. Also durch Grätschen, durch Tore, durch entscheidende Tore, durch das Stellungsspiel, durch letztendlich auch nochmal ein bisschen Overpacen, vielleicht im Verhältnis zu seinem wirklichen Fitnesszustand, gemessen mit Alter und Geschwindigkeit, der wirklich nochmal overperformt hat und Borussia Dortmund da den Weg geebnet hat. Also von daher, Mats Hummels, absolut eine, ja, muss man schon sagen, eine Defensivlegende. Das, was vielleicht irgendwie ein Maldini oder so für die Italiener ist, so in dem Ranking, wenn man so zurückblickt auf die Jahre und auf die Erfolge, und auf die Konstanz, muss man schon sagen, Mats Hummels, großer Spieler, Chapeau.
Ja, Maldini hat ein paar Mal häufiger die Champions League gewonnen, aber ja, ich finde auch seine Spieleröffnung, die war überragend für einen Abwehrspieler, Innenverteidiger. Also er hat ja auch einen guten Sechser abgegeben. Ja. Und wenn ich an Mats Hummels denke, dann denke ich, wie du auch, an das Kopfballtor im WM-Viertelfinale 2014 gegen Frankreich. Und an seine wirklich zentimetergenauen 45 Meter Vertikal- oder Diagonalpässe, die on point wirklich zentimetergenau seine Mitspieler erreicht haben. Das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht und hat, als so die Packing-Raten mal Einzug erhalten haben in den statistisch betrachteten Fußball oder in den datenbasierten Fußball, also er hat ja Räume geöffnet mit diesen Pässen und viele Spieler überspielt und das war auch außerordentlich gut und ich glaube, er hätte auch dieses Champions-League-Finale mit Borussia Dortmund gerne gewonnen, das ist jetzt keine steile These, aber er hätte auch seine Karriere gerne nicht in Rom beendet, auch wenn es da sehr schön ist, sondern lieber noch in dieser Saison mit und bei Borussia Dortmund. Aber ich finde auch die letzte Runde in Rom, hey, es gibt schlechtere Plätze auf diesem Planeten, um abzutreten, um nochmal ein Auslandssemester oder auch zwei oder zumindest eine Fußballsaison dort zu erleben. Das ist auch eine Stadt mit hoher Lebensqualität. Also auch das beherrscht er. Ne? Also er hat, glaube ich, auch immer dafür gesorgt, dass er da Fußball spielt, wo man auch gut leben kann, wo es sich gut leben lässt.
In Dortmund.
In München, in Rom, ja, Dortmund, das passt gerade nicht so rein. Ich versuche die Kurve zu kriegen. Aber da hat er halt eine erfolgreiche Ära geprägt. Ne? Als 19-Jähriger hat er da quasi dann seine Chance bekommen und wurde mehr und mehr zum viel beachteten Abwehrspieler und dann ja auch relativ schnell zum Nationalspieler. U21-Europameister.
Er hat da ja
2009 war er auch.
Ich wollte gerade sagen, er hat da ja neben Subotic gespielt, wie man so schön sagt, ne?
Ja, genau, neben dem hat er gespielt, richtig.
Neben Subotic.
Ja, so, und Haken an Hummels.
Was ich nicht verstehe, ist wirklich so dieses, was heißt nicht verstehe, ich meine, irgendwann sind die Knochen auch runter und irgendwann geht es vielleicht auch nicht mehr, aber ich meine, so ein Mats Hummels, ne, der könnte doch bestimmt auch noch ein oder zwei Jahre, ich sag jetzt mal, diesen Reus-Weg gehen und irgendwo in L.A. leben. Du hast ganz viel Geld, du kannst dir das aussuchen, du bist da irgendwo, egal, überall, wo du hinkommst, wartet man schon auf dich. Also ich wäre nochmal hier hingegangen und nochmal dahin gegangen oder vielleicht wäre ich den Mirko Boland-Weg gegangen und nochmal nach Australien oder so. Das muss doch...
Todesfelde.
Ja, oder nach Todesfelde. Nein, aber das muss doch wirklich toll sein. Also da, ich meine, ja klar, Rom auch schön und gut. Dazu, glaube ich, hat er in Rom auch nochmal wirklich ordentlich rangebolzt, weil er ja da gefühlt immer hinten dran war, weil er auch die Vorbereitung verpasst hat und erst später eingestiegen ist. Aber nochmal so... Ja, wie gesagt, so den Marco-Reus-Weg, dass du nicht mehr 120%, sondern vielleicht 80% oder 75% geben kannst und das reicht trotzdem nochmal in einer vermeintlich schwächeren Liga, hätte ich auf jeden Fall schon mal gemacht. Er hat es anders gemacht und ist auch okay.
Apropos Rom, apropos Inter, zu Matthias Ginter fällt mir noch was ein. Der hat 375 Bundesligaspiele und muss jetzt am kommenden Spieltag seine erste Gelbsperre absitzen. Der wurde gegen Hummels Ex-Verein Borussia Dortmund gelb verwarnt, seine fünfte Gelbe in der laufenden Saison und der sieht nach so langer Zeit zum ersten Mal in seiner Bundesliga-Karriere eine Gelbsperre. Er muss zum ersten Mal eine Gelbsperre absitzen, wie es ja so schön im Fußball-Fachjargon heißt. Es ist auch erstaunlich, ne? Also da wir auch gerade über Mats Hummels sprechen, Matthias Ginter steht für mich mit ihm auf nicht derselben Linie, knapp dahinter.
Genau, Gelbsperre absitzen oder wie Thomas Heito sagt, fünfter Spieltag, ne?
Ja, genau. So, ja. Du hast die Hörerpost schon ausgekippt. Ja. Jetzt greif mal rein und sag mir, was du mitgebracht hast.
Also wirklich von unterschiedlicher Stelle, ob es nun Rolf war, Christian, Maike oder Hendrik oder Sabrina, alle haben gesagt, so Jungs, es ist ja auch wirklich mal guttunend und ich kann es auch verstehen, dass ihr nicht Woche für Woche über St. Pauli und dezidiert über Holstein Kiel sprecht oder sprechen wollt oder euch im Kreis drehen mögt, wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfassen darf. Aber wenn wir oder wenn ihr oder wenn wir euch das vielleicht nochmal erwarten dürfen, dass ihr über diese beiden Clubs sprecht, dann doch hoffentlich dann, wenn beide gegeneinander spielen, so kommt es ja am kommenden Spieltag. Und Rolf hat noch die Bemerkung hinzugemacht oder hinzugegeben, das ist doch irgendwie schräg ist, dass jetzt ausgerechnet, wo so St. Pauli und Holstein Kiel in der ersten Liga gegen den Abstieg spielen, dass genau in dem Jahr der HSV wohl möglich oder vielleicht sogar gut möglich, besser formuliert, nach oben geht.
Ja, also um mal mit dem letzten Punkt anzufangen, der HSV hat jetzt 6 Punkte Vorsprung und zeigt ja keinerlei Schwächen, ne? Also Verlin Polzin ist seit Ende November Trainer, hat ein einziges Mal mit dem HSV verloren in dieser Zeit, das war gegen Paderborn, sehr souverän, sehr sicher mit einem überragenden Dompe 3-0 in Nürnberg gewonnen, ohne Davy Selke, die Offensive ist wirklich richtig, richtig gut, die defensiven Schwächen, wenn es sie gibt, werden durch die perfekte Offensive kaschiert. Der Team-Spirit stimmt, die Gruppendynamik, eines meiner neuen Lieblingswörter, habe ich ja vor Wochen schon mal erklärt. Gruppendynamik, auch ein wichtiger Punkt, scheint auch zu passen beim HSV. Es spricht momentan sehr, sehr viel für den Aufstieg, auch weil an einem Spieltag wie dem vergangenen sowohl Paderborn als auch Köln als auch Kaiserslautern verloren haben. Nur Magdeburg als einziger Konkurrent hat gewonnen, aber ist ja auch schon 6 Punkte hinter dem HSV. Also ja, das kann passieren, dass der HSV aufsteigt. Also ich erkenne da gerade keine Schwächephase oder nicht den Ansatz einer aufkommenden Schwächephase.
Nee, also sehe ich auch nicht. Also entgegengesetzt zu den Krokussen, ne, also die, das war ja sonst immer so, die Krokusse sind nach oben gegangen und haben den Platz an der Sonne gesucht und gleichzeitig ist der HSV abgeschmiert. Und dieses Mal machen sie das so ein bisschen wie beim Synchronschwimmen. Ne? So die Krokusse gehen nach oben und regeln sich in der Sonne und so macht es der Hamburger SV am selben Platz halt auch. So, also genau, wie du schon sagst. Es sei denn, es gibt halt manchmal dann doch nochmal so ein paar Spiele, da erinnert der HSV dann doch nochmal an den HSV. Das sind die gegen Elversberg, so, ne? Ja, das ist schon.
Ja, aber das ging 0-0 aus und Elversberg war gut. Also ja. Jetzt hätte man sagen können, früher hätte der HSV so ein Spiel verloren, aber 0-0 ist dann auch immerhin ein Punkt gegen eine Mannschaft, die ja jetzt auch zu den Besseren der zweiten Liga gehört. Ja. Nicht vom Namen her, nicht vom Klang her, aber von der Art, wie sie Fußball spielt.
Ja, das stimmt, aber ich meine, so, ne, auch so Anspruch und Wirklichkeit. Also der HSV gewinnt da deutlich gegen Düsseldorf, wo man vielleicht eher noch mal ein bisschen Bedrängnis erwartet hätte. Oder der HSV gewinnt denn, oder wie man auch so schön sagt, zieht die Spiele gegen die starken Mannschaften, aber gegen die vielleicht dann eher zweite Reihe in der zweiten Liga am Freitagabend vor ausverkauftem Haus, dann ist es halt nur das 0-0. Aber wie gesagt, es reicht.
Aber wie hat die SV Elversberg gegen Jahn Regensburg gespielt am vergangenen Spieltag?
Was war das, 5-0?
6-0. Und was ist das? So ein hohes Ergebnis?
Ein Jahnsinn?
Das ist der Jahnsinn, der sich da im Saarland zugetragen hat. Ja, aber eigentlich wollten unsere Hörerinnen und Hörer ja, dass wir uns jetzt über Holstein Kiel und den FC St. Pauli unterhalten, die, völlig richtig, am kommenden Samstag im Kieler Holstein-Stadion direkt aufeinandertreffen. Ich habe beide Spiele über die volle Distanz gesehen. Ich war gestern am Millerntor und will mal mit der gar nicht allzu entfernten Vergangenheit, also mit dem Spiel gestern gegen Borussia Mönchengladbach anfangen. Ich habe den FC St. Pauli noch nie so stark gesehen in dieser Saison wie gestern gegen Borussia Mönchengladbach. Das war echt erstaunlich, wie St. Pauli, eine Mannschaft, die ja um einen Europapokalplatz spielt, 90 Minuten dominiert hat, ganz stark gewesen ist im Gegenpressing. Der Ball war weg und sofort war er wieder da. St. Pauli hat die Gladbacher am eigenen Strafraum attackiert. Ich dachte so nach 10, 15 Minuten, okay, das ist jetzt die Anfangsphase, jetzt muss ja Gladbach bald mal kommen. Aber nein, Gladbach kam nicht. Und trotzdem, wegen der ewig anhaltenden Offensivschwäche hat St. Pauli nur 1-1 gespielt, nachdem das es ja bis zur 84. Minute 0-1 stand, kann man ja auch sagen, immerhin 1-1 gespielt, weil Afolayan noch so ein Traumtor gelang. Das Tor der Gladbacher fiel nach einer Ecke, Standardsituation. Kleindienst war der Spieler, den alle zum Kopfball hochsteigen erwartet hätten, aber dann war es Ko Itakura, der zum Glück nicht für den K.O., sondern nur für die Pausenführung gesorgt hat. Am Ende 25-5 Torschüsse. Ja, so eine Statistik ist immer trügerisch, weil da sind auch so ein paar Torschüsse dabei gewesen. Die hätte der Torwart von Mönchengladbach, der junge 18-jährige Luxemburger Pereira, auch mit dem Fuß stoppen können. Aber St. Pauli war so gut und das hat mich positiv überrascht. Aber ich will jetzt gar nicht zu sehr hier monologisieren. Ich fand Holstein Kiel auch gut. Und vielleicht kannst du jetzt ja ein bisschen mehr zu Holstein Kiel sagen. Aber das natürlich auch noch gerne was zu St. Pauli sagen. Also ich fand Holstein auch gut beim 1-1 in Mainz. Das jetzt mal so als kleine Steilvorlage für dich.
Ist das jetzt die Konferenz? Also starke Szenen auf St. Pauli. Was machte Holstein Kiel in Mainz?
Ja, hat auch 1-1 gespielt. Das ist die Fußballsynchronität.
Ja, definitiv. Ja, muss man auch sagen. Also Holstein hat ein starkes Spiel gemacht, was ich dann immer ganz niedlich finde. Und das meine ich jetzt gar nicht verächtlich oder ich will das jetzt auch gar nicht kritisieren. Aber ich finde es dann irgendwie niedlich und das beschreibt die Situation ganz gut. Und zwar haben die Kollegen der Kieler Nachrichten geschrieben. Da ging es auch im Allgemeinen um die Lage bei Holstein Kiel. Da ging es auch um den Abgang von Timo Becker und dann stand aber hinten so im letzten oder vorletzten Satz des Artikels, ich paraphrasiere jetzt mal so ein bisschen, dass bei Holstein Kiel nach dem 1-1 bei Champions League Anwärter Mainz natürlich dann wieder eine kleine Euphorie entstanden ist. Und dieses Wort, das finde ich irgendwie ganz schön, weil es das irgendwie auch trifft oder vielleicht trifft es auch noch viel mehr, dass die Holstein-Fans, ich will nicht sagen, leicht zu beeindrucken sind, sondern vielleicht kann man es noch positiver formulieren, dass die Holstein-Fans dann immer gerne wieder dran glauben, weil du hast ja auch gar keine andere Möglichkeiten in dieser Situation. Du könntest das natürlich auch alles mit dem Brennglas viel realer sehen und könntest dann auf diese 18 Punkte schauen und könntest auf die 4 Punkte Rückstand blicken und auf das Restprogramm von Heidenheim und von Bochum. Und nee, aber man muss wirklich sagen, du hast ja mich auch zu dem Spiel befragt, Holstein hat mal wieder sehr kompakt gestanden, hat ein gutes Gegenpressing entwickelt und hat ein Stück weit sicherlich auch Mainz überrascht. Und was dann auch dazu gehört, das haben wir auch immer mal wieder im Laufe der langen Saison bemüht, was Holstein auch häufig eben nicht hatte. Holstein hatte dann halt auch das Spielglück, weil dann schießt Bernhardsson da von der rechten Seite an der Strafraumkante mit dem linken Fuß da ein wunderbares Tor, oben klack rein in den Winkel mit Innenpfosten. Keine Chance für den Torhüter. Und dann muss man vielleicht sogar doch wieder die Kritik auspacken und sagen, dann hat Holstein Kiel eigentlich auch noch die Möglichkeit, das 2-0 zu machen. Ich glaube, Skripski war es, der dann noch an den Pfosten köpft.
Und ja, aber Mainz auch, ne? Ja. Cassie hat auch an den Pfosten geköpft und Burkhardt hat im ersten Durchgang 7-mal aufs Tor geschossen.
Ja, aber das gehört dann eben auch dazu, ne? Das
hätte ich auch nicht ausgewechselt.
Ja. Ja, aber das gehört dann eben auch dazu für ein wirklich gutes Spiel. Das kann ich genauso in Richtung FC St. Pauli sagen. St. Pauli macht dann auch eben dieses, wie du gesagt hast, vielleicht sogar beste Spiel der Saison und belohnt sich nicht. Und Holstein Kiel macht auch ein richtig gutes Spiel bei Mainz 05. Eine der Überraschungsmannschaften der Saison, wenn nicht sogar die Überraschungsmannschaft der Saison. Ja. Und zieht es dann halt auch nicht, genauso wie gegen den VfB Stuttgart damals zu Hause vor ein paar Wochen, wo sie in fast eine Halbzeit in Überzahl spielen und gewinnst da nicht. Das sind dann halt die entscheidenden Punkte. Aber naja, trotzdem muss man sagen, ich hätte gedacht, und das ist vielleicht dann auch schon, jetzt kommen wir von der Rück zur Vorschau, da nehme ich dich auch natürlich gerne wieder mit ins Boot. Ich hätte gedacht, hätte St. Pauli sich jetzt nicht noch in Anführungsstrichen belohnt oder zumindest noch einen Punkt mitgenommen durch dieses tolle Tor und das 1-1 am Ende, dann hätte ich gesagt, wäre St. Pauli so ein bisschen angekraxt und angeschlagen in dieses Spiel bei Holstein Kiel gegangen, vor dem Hintergrund, dass es ja eben auch mal mehr Punkte Vorsprung waren auf die Abstiegszone, auf den Abstiegsrelegationsplatz in den letzten Tagen und Wochen auf dem Driver's Seat. Der FC St. Pauli hat den Rückspiegel eingestellt und hat gesehen, dass die Konkurrenz von hinten immer dichter auffährt. Und dann hätte ich mir überlegt, dann vielleicht jetzt dann doch so ein bisschen die schlottrigen Beine in Kiel, auch wenn St. Pauli immer richtig gut ausgesehen hat gegen Holstein Kiel. Aber wenn wir mal ehrlich sind, die reifere Spielanlage hat der FC St. Pauli. Der weiß auch, Gegner zu dominieren, hat eine Bundesliga-reifere Mannschaft. das hat sie definitiv bewiesen. Von daher würde ich sagen, geht St. Pauli jetzt leichter Favorit da ins Spiel. Und was denkst du?
Ja, sehe ich auch so. Vor allen Dingen auch, dass der Punkt so wichtig war. Wenn du so spielst und am Ende nichts mitnimmst, das gilt ja für beide, dann ist das ein richtiger Knacks für die Moral in dieser wichtigen Phase. Wir steuern jetzt auf den 29. Spieltag zu. Ja. St. Pauli ist Favorit. Ich kann mir auch vorstellen, dass St. Pauli gewinnt in Kiel. Und da bemühe ich jetzt doch die Vergangenheit, weil Holstein Kiel schon so ein paar Spiele hatte in dieser Saison. Wir haben auch über solche Spiele in diesem Podcast schon diskutiert. Da hieß es im Vorfeld, so, das muss jetzt aber klappen, wenn Kiel diesen Gegner schlägt. Ja. Ich denke da an Bochum, da wurde es ein Unentschieden zu Hause. Ich denke an Heidenheim, da wurde es eine Auswärtsniederlage. Ich denke an Hoffenheim, da gab es eine Heimniederlage. Wenn jetzt hier, da drei Punkte her kommen,
gegen Werder, gegen jetzt diese unbedingt, Gegner,
dann sind wir dran, dann sind wir dran. Und genauso ein Spiel ist das am kommenden Samstag für Holstein Kiel gegen den FC St. Pauli auch. Und die Kieler haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie in solchen Spielen eben nicht da sind. Ja. Dass sie dann überraschende Punkte holen, wie jetzt zuletzt auch, also am vorgestern, am vergangenen Samstag in Mainz. Aber in solchen Spielen sind sie dann eben nicht da. Und ich kann mir vorstellen, dass wir sowas dann auch am Samstag erleben.
Ja, deswegen heißen sie ja auch, du hast ja gesagt, in solchen Spielen. Das waren für Holstein häufig solchen Spiele.
Ja, das ist sehr gut. Ich bin gespannt, ich bin total gespannt. Ich bin leider nicht live im Stadion, ich hätte da große Lust drauf gehabt. Aber ja, wir werden sicherlich auch in der kommenden Folge dann darüber reden.
Wir tippen jetzt mal. Komm, wir machen das jetzt mal, komm.
Oh, sonst windest du dich immer um solche Tipps. Und jetzt forderst du sie aktiv ein. Ja, dann beginn doch mal. Wie geht's aus? Was sagst du? Du hast den ersten Tipp.
Ich muss ja irgendwie dran glauben. Ich sage, Holstein gewinnt 2-1. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt da die häufig bemühte Gegenüberstellung Mannschaftsteil für Mannschaftsteil gemacht habe und jetzt auf den Fundus meines Sportjournalismus zurückgreife, sondern das ist einfach mein Herz sagt, du kannst doch jetzt bitte hier nicht für den FC St. Pauli tippen.
Ja, dann sage ich, dass St. Pauli 2-1 gewinnt.
Mutig.
Ja, mutig, aber auch nicht so unrealistisch. Ja, also nach diesen Eindrücken des Vergangenen, also gestern, die Eindrücke sind noch relativ frisch. Ich kann mir das vorstellen. Ich glaube, dass St. Pauli gewinnt. Am liebsten hätte ich beide Mannschaften in der kommenden Saison in der ersten Liga. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Mhm. Es lohnt sich auch immer auf die Konkurrenz zu gucken. Und die Konkurrenz spielt in Bochum und in Heidenheim. Und
die schläft ja auch nicht.
Der VfL Bochum spielt genau gegen den FC Augsburg. Doch, der VfL Bochum hat am vergangenen Spieltag sehr geschlafen. Ja, aber hat jetzt Augsburg zu Gast. Und Heidenheim spielt am Sonntag das letzte Spiel um 17.30 Uhr in Frankfurt. Die Frankfurter haben ja zuletzt auch hier und da mal enttäuscht. So geschehen jetzt gestern in Bremen. Ich weiß nicht, ob die Frankfurter nochmal so gegen Heidenheim auftreten werden, wie sie in Bremen aufgetreten sind. Aber Heidenheim hat genau das erlebt, was Kiel und St. Pauli am vergangenen Spieltag zum Glück nicht erlebt haben. Mhm. Gut gespielt, aber dann so einen richtigen Knacks bekommen. Aber so komplett, ne?
Ja.
Gegen wieder schwache Leverkusener in der Nachspielzeit das 0-1 kassiert.
Ja.
Das tut richtig weh. Und das hat vielleicht Langzeitwirkung.
Ja, und wo du es gerade eben schon angesprochen hast, also zumindest zwei Sätze, finde ich, sollten wir auch nochmal über Werder verlieren. Also wirklich nur vielleicht zwei Sätze, sonst wird es episch und lang. Aber genau, Werder hat eben, das muss man eben auch ganz klar sagen, gegen Eintracht Frankfurt, also Eintracht Frankfurt, anders gesagt, Eintracht Frankfurt hat jetzt nicht nur schlecht gespielt, sondern Werder hat genau das für mich beste Spiel der Saison gemacht. Werder war einfach richtig, richtig gut. Das hat Dino Topmöller danach auch nochmal im Interview gesagt und hat gesagt, so ja, wir können jetzt ganz groß natürlich, und das werden wir auch, die Fehler bei uns suchen, aber Werder war einfach richtig gut. Ne? Und jetzt, ich glaube, heute feiert Werder eben nicht nur Montag, sondern heute ist ja Happy Burks Day. Oliver Burke hat heute Geburtstag und das ist ja so dieser Spieler.
Stimmt das?
Ja, das stimmt wirklich. Das hat Werder heute bei Instagram gepostet, dass heute ist Burks Day.
7.4. Stimmt, ja, ne? 28.
Also von daher, der kommt ja immer nur, der wechselt ja gefühlt auch alle halbe Jahr seinen Verein, um dann halt immer für die entscheidende Phase und für die entscheidenden Tore wieder zurückzukommen. Aber ja, Werder war sehr, sehr gut und deswegen hat Ole Werner ja auch, aber Werder hat aber nicht gestern gespielt, das hat eben gestern gesagt, die haben Samstagabend gespielt, oder? Haben die gestern gespielt?
Ja, für mich ist das wie gestern.
Ja, okay, für mich ist es auch wie gestern. Aber ja, genau, also Werder war richtig gut und Werder hat sich dann auch final, glaube ich, da unten befreit und darf vor allen Dingen jetzt wieder nach oben schielen. Und das hat Marvin Ducksch ja auch gesagt, so Vor zwei Wochen wolltet ihr uns nochmal den Abstiegskampf andichten und jetzt ist Werder wieder dran da oben.
Schielen ist nicht gut. Meine Oma hat früher immer gesagt, du sollst nicht schielen. Zu Berg fällt mir noch ein, aber das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Den Namen kann man gut röpsen.
Ja, das stimmt.
Ja. So. Was kann man noch gut machen in einem Podcast?
Weißt du, das wäre auch ein Folgentitel, wenn mal Werder die Berg- und Talfahrt weitergeht. Oder die Tal- und Bergfahrt. Ja. Naja, wir überlegen uns mal was.
Ja, das ist gut. Berg und Talfahrt. So, soll ich schon mal den Opener aus dem Archiv kramen und die Kultrubrik einleiten? Weil wir haben ja noch was zu tun hier in diesem Podcast.
Mach das mal.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Der eine überrascht den anderen. Fabian weiß nicht, was ich mit ihm vorhabe. Ich weiß nicht, was er mit mir vorhat. Und du darfst entscheiden, wer zuerst wen überrascht.
Okay, warte mal, dann fange ich gerne an, wenn es für dich in Ordnung ist. Du hast ja gesagt, ich darf entscheiden. Und zwar habe ich natürlich ein klitzekleines, und das muss natürlich jetzt auch kommen, ein Thomas-Müller-Quiz vorbereitet. Bist du bereit?
Ja.
Es geht um wahr oder falsch. Man musste so ein bisschen in die Untiefen des Archivs absteigen. Ich würde sagen, für dich machbar oder beziehungsweise für dich wahrscheinlich sogar ein bisschen leichter, aber vielleicht ist es nicht ganz so leicht. Schauen wir mal. Also, es geht los. Erste Frage. Thomas Müller hat bei seinem Bundesliga-Debüt direkt ein Tor geschossen.
Ja.
Die Antwort ist falsch. Er debütierte 2008 gegen den HSV, schoss aber kein Tor.
Schade.
Das nächste Ding. Thomas Müller hat mehr Champions League Assists als Tore erzielt.
Ja.
Das ist richtig. Thomas Müller hat mehr Assists als Tore in der Champions League erzielt. So, das nächste. Ich kann mir vorstellen, dass du darauf kommst. Thomas Müller wurde bei der WM 2010 jüngster bester Spieler, aber nicht nur das, sondern auch Torschützenkönig.
Ja.
Die Antwort ist richtig. Thomas Müller spielte in seiner Jugend zunächst für den TSV Pel.
Ja.
Bevor er dann zu 1860 München ging.
Nein. Der ist von Pel zu den Bayern gegangen. Der hat mal 120 Tore angeblich in der Jugend in einer Saison geschossen. Und dann ist er zu so einem Sichtungstraining gegangen, glaube ich. Und die fanden wohl gut, die Bayern-Scouts.
Das ist richtig. Die nächste Frage. Thomas Müller ist verheiratet. Und zwar ist seine Ehefrau Pferdewirtin, indem sie einen kleinen Gasthof auf einer Alm betreibt, wo nur Pferde herzlich willkommen sind.
Der erste Teil stimmt, der zweite ist erstunken und erlogen.
Das stimmt. Also Pferdewirtin ist Frau, wie heißt sie?
Lisa.
Genau, Lisa, Lieschen Müller. Absolut richtig. So, Thomas Müller hat in einem WM-Spiel mal 4 Tore erzielt.
Nein.
Bist du sicher?
Ich bin sicher.
Okay. Und du hast natürlich auch recht. Und zwar, wo habe ich es mir hier aufgeschrieben? Thomas Müller hat mal einen Hattrick erzielt. Und zwar sind das logischerweise 3 Tore. Weißt du auch noch wann?
Gegen Portugal 2014.
Wo weißt du das denn?
Ja gut, das ist noch nicht so lange her und irgendwie, ich war bei der WM dabei, aber nicht bei diesem Spiel.
Okay, Thomas Müller hat in seiner Karriere mehr Bundesliga-Titel gewonnen als jeder andere Spieler der Geschichte.
Ja, 12.
Eieieiei. Du bist sehr, sehr gut. Und hinten raus habe ich noch eine Spezialfrage für dich. Weil Thomas Müller eine sehr abgehackte Aussprache hat, wird er häufig als Computer Müller bezeichnet.
Radio Müller ist sein Spitzname.
Ah, okay. Auch das ist richtig. Das hast du sehr gut gemacht. Das war mein kleines Thomas Müller-Quiz.
Wenn Radio Müller der Stecker gezogen wird, so hieß ja die Folge in der vergangenen Woche.
Ja, hast du recht.
Ich bei mir geht es auch ja indirekt um Thomas Müller. Also es geht um die Rekordspieler des FC Bayern. Und ich möchte von dir die 10 Rekordspieler des FC Bayern wissen. Und in dieser Aufzählung taucht möglicherweise auch Thomas Müller auf. Also wir reden nicht nur über die Bundesligaspiele, sondern die Pflichtspiele, die diese Herren für den FC Bayern bestritten haben. Und Nummer 10 werde ich mal vorwegnehmen, weil ich glaube, das war vor deiner Zeit. Zwischen 1973 und 86 spielte dieser Mann nämlich im defensiven Mittelfeld, teilweise auch auf der linken Abwehrseite. Die Bayern waren sein einziger Profiverein. 511 Spiele, 52 Tore. Bernd Dürnberger. Hättest du den gekannt?
Ja klar, aber du wolltest den ja gerne vorwegnehmen. Also von daher ist okay.
Aber jetzt kommen wir eher so in deine Zeit und da warst du ja auch schon sehr, sehr groß erwachsen und da kannten wir uns auch schon, als dieser Mann noch Fußball spielte. Er war klein, aber er hat trotzdem viele große Pokale in die Höhe gestemmt. Er spielte Linksverteidiger.
Philipp Lahm.
Er spielt, ja, richtig. 517 Spiele, 16 Tore. Der 8. in dieser Aufzählung der Rekordspieler des FC Bayern München ist jemand, der hat hier vor gar nicht allzu langer Zeit auch mal eine Rolle in diesem Podcast gespielt. Er war nicht direkt zu Gast, aber es ging um ihn und sein Leben und vielleicht auch ein Leben zum Nachblättern. Vielleicht klingt sein Nachname so ähnlich wie meiner. Vielleicht haben wir auch beide denselben Spitznamen.
Ach vielleicht ja, ja. Klaus Augenthaler, klar.
Ja, richtig. 551 Spiele, 74 Tore. Bisschen älter als Klaus Augenthaler, aber sie haben in den 70er Jahren auch gemeinsam für den FC Bayern gespielt. Ihre Wege haben sich noch gekreuzt. Jemand, der so den klassischen Vorstopper gespielt hat. In einer Mannschaft, in der Franz Beckenbauer glänzen konnte, hat er die oft zitierte Drecksarbeit gemacht. Und nach seiner Karriere hat er, glaube ich, einen Kiosk eröffnet, ein Schreibwarengeschäft. Sein Namen gibt es auch in Schleswig-Holstein als Ort. Man nennt ihn Grande, ist gar nicht weit weg von Hamburg und sein Spitzname Katsche. Und vielleicht kommst du jetzt ja auf den Spieler, den ich suche. Der hat 454 Mal für die Bayern gespielt und dabei 31 Tore erzielt. Ist vielleicht auch nicht ganz deine Zeit, weil er du hast ihn nie spielen
Schwarzenbeck?
Sehen. Ja, genau.
Katsche Schwarzenbeck-Grande.
Georg Schwarzenbeck, richtig.
Hat Frau Grande geheiratet.
Ja, Doppelname. Ja. Lebt jetzt in Schleswig-Holstein auf einem Gutshof, den er renoviert hat. Und da züchtet er, wie Lieschen Müller, Pferde. Der 6. 6. Platz für einen, der sehr wenig Tore erzielt hat, genau genommen gar keins. Das könnte daran liegen, dass er hauptberuflich Tore verhindert. Das macht er so gut, dass ihn einige für den besten Torhüter, den es jemals gab in Deutschland.
Oliver Kahn.
Nee, er ist jünger als Oliver Kahn. Er spielt auch noch. Richtig. Ja, Jonas okay. Urbig ist es nicht. Es ist Manuel Neuer mit 554 Einsätzen. Der 5. Gute Freunde kann niemand trennen. Na, 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 na,
Franz Beckenbauer. Na, na.
Ja, Franz Beckenbauer, 584 Spiele, 75 Tore. Der 4. auch schon nicht mehr unter uns. Ein Torjäger, wie
Gerd
es
Müller.
Ihn. Ja, ich wollte gerade sagen, der seinen Rekord an Robert Lewandowski abtreten musste irgendwann. Aber Gerd Müller ist es und der hat in 613 Pflichtspielen für den FC Bayern 570 Tore, sagenhafte 570 Tore erzielt. Jetzt sind nur noch 3 vor uns. Vielleicht hast du einen Namen auch schon genannt.
Ja, vielleicht war es meiner.
Oliver Kahn.
Genau, 632 Spiele. Der zweite, du hast die ARD-Gala gesehen, 75 Jahre ARD. Lothar Matthäus war da, Bastian Schweinsteiger war da, aber er war auch da. Und er ist auch ein Ex-Torhüter des FC Bayern. Er ist jemand, der hatte auch den Schalke im Nacken. Sepp Maier, 709 Spiele. Ja, und jetzt fehlt ja noch jemand.
Nur noch Charlie Körbel. Auf der Eins ist immer Charlie Körbel.
Ja, aber dann eher in Frankfurt. Ja. Wir sind ja geografisch im Süden beim FC Bayern. Wir haben einen Spieler noch. Ich glaube, da muss ich dir keinen Hinweis geben. Wer ist der Rekordspieler des FC Bayern? Wer könnte das sein? Noch spielt er, noch, aber nicht mehr lange. Sein letzten Spieler wird in den USA bestreiten bei der Club-WM. Thomas Müller, 743 Spiele, 247 Tore. Stark, das war stark. Das war auch von dir eine sehr starke Performance. Ja, und damit wären wir auch schon fast wieder am Ende angelangt dieser heutigen Folge. Ja. Ich habe einen Song noch für unsere Liste. Du hast ja schon Hello and Goodbye von den Beatles auf unsere Anstoß-Playlist bei Spotify gepackt. Von mir gibt's Miss Ellie, auch in Anlehnung an Thomas Müller, Mats Hummels und all die anderen, Simon Zoller, Kevin De Bruyne. Bye Bye heißt der Song und ich zitiere mal aus den ersten paar Sätzen dieses Songs, aus der ersten Strophe. Ich bin Mitte 30, singt sie, fühle mich irgendwie erwachsen, habe ein bisschen was erlebt und habe trotzdem nichts verstanden. Das geht vielen so, die Anstoß hören.
Ja.
Gut.
Wie geht das noch? Dumm geboren, nichts dazugelernt und die Hälfte wieder vergessen, ne?
Ja, genau so.
Ja,
okay. Genau so.
Also wir freuen uns über euer Feedback. Vielen Dank. Björn hat auch ganz viele Anstoßtitel noch geschickt. Die habe ich fast vergessen. Die trage ich das nächste Mal vor. Björn, gib dir weiter fleißig Mühe. Wir freuen uns über alle Nachrichten. Wir freuen uns ganz generell über euer Feedback. Und wir freuen uns, wenn ihr euch genauso freut auf die nächste Folge und über die Crunch-Time in allen Fußball-Bundesligen. Und dann würde ich sagen, pollenfrei bis zur nächsten Woche.
Ja, ich sag noch kurz, wo wir am Wochenende sind.
Sorry.
Bist du in Todesfelde und Umgebung oder wo bist du?
Ich bin kommendes Wochenende, mache ich die Sportnachrichten beim NDR in Schleswig-Holstein. Also kümmere mich da um das Spiel, allerdings aus der Redaktion. Und das mache ich am Sonnabend und am Sonntag.
Hier ein Ergebnis aus der Fußball-Bundesliga. Holstein-Kiel verliert gegen... Nein, das werde ich jetzt nicht sagen. Das bringt Unglück. Ich bin beim El Plastico am Freitag. VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig. Ich bin am Mittwoch auch in der dritten Liga. SC Verl gegen Borussia Dortmund. Da fällt Schlotterbeck aus. Mhm. Aber auch für die erste Mannschaft. Der hat sich den Meniskus gerissen. Und dann bin ich Samstag. Osnabrück, Dresden oder Dresden, Osnabrück fürs NDR Fernsehen. Also ich bin in allen Ligen unterwegs, nur nicht in der zweiten, aber in allen anderen sonst.
Das finde ich
auch
gut.
In der Champions League, aber da nur als Couch Potato.
Das klingt doch nach einem handfesten Plan, mein lieber Michael.
Das klingt nach einem handfesten Skandal. ein Skandal wäre auch, wenn ihr diese Folge nicht weiterempfehlen würdet, wenn ihr uns nicht weiterempfehlen würdet. Das hilft uns ungemein. Ja. Wir brauchen euren Boost, damit wir die 75 Jahre der ARD auch noch erreichen.
Ja. Wir laden hier mal Kai Pflaume ein. Vielleicht kann der uns mal boosten.
Ja, und der macht dann nebenbei noch 50 Liegestütze einarmig, wenn er mit uns spricht.
Und singt dabei von Alphaville.
Forever young, I wanna be forever young. Und pack diesen Song dann noch auf die Playlist. Ja. Aber das ist jetzt nur eine reine Spekulation von mir.
Ja, schön.
So, dann haben wir es, ne?
Ich würde sagen,
ich wünsche dir was.
Schön abschalten jetzt. Komm
gut durch die Woche. Ihr da draußen auch. Danke fürs Zuhören. Bis bald.
Ciao.
Anstoß. Der Fußball-Podcast.